da sind wir wieder bei Ratzgeflüster. Heute Staffel 2, Episode 13. Wieder mal ohne Torge, aber ich habe einen Gast. Ich bin heute auf Schloss Gödens und bin bei Maximilian Graf von Wedel. Hallo Max.
Moin, hallo Frank. Herzlich willkommen hier.
Ja, danke.
Bei jetzt wieder Regen. Die letzten Tage war ja schönstes Wetter.
Ja, genau. Ich bin hierher gekommen, es hat geregnet mit Schirm. Und ich habe noch die letzten Zelte gesehen. Nach der Landpartie ist vor der Landpartie oder wie ist bei euch so?
Ja, doch, das ist tatsächlich so. Also jetzt ist erstmal Manöverkritik. Ganz klar geguckt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir anpassen, was müssen wir verändern. Dieses Jahr ist es die 25. Landpartie, das muss man sich mal vorstellen. Das ist also sogar länger als mehr als 25 Jahre. Durch Corona ist ja einmal ausgefallen. Aber die 25. Landpartie und ja, für uns ist, glaube ich, das Thema Manöverkritik ganz wichtig, damit wir auf Dauer auch immer den Kunden, unseren Besuchern was Neues bieten. Und jetzt ist, vor der Landpartie ist nach der Landpartie.
Ja, genau. Ja, also sehr gut dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Wetter, ne? Also habt ihr die bestellt oder? Es war ja gigantisch. Ich war am Samstagnachmittag da. Ich habe dich übrigens auch getroffen. Ja. Ich war Samstagnachmittag da mit meiner Tochter. Es war sehr angenehm. Und was mir persönlich, also wenn ich dann einfach mal so loshängen darf, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass es wesentlich mehr Sitzplatzangebote gab zum Essen und Trinken und zum Verweilen. Das fand ich sehr schön. Es gab kein Gedränge so in den Bereichen der Gastronomie, so wie ich das sonst die Jahre über leider hier und da immer erlebt habe. Sicherlich der ein oder andere Bereich mehr frequentiert und der andere weniger, aber es war ein großer Bereich aufgebaut für, wo man sich wirklich verweilen konnte. Man hat Freunde getroffen dort, hat sich zu denen gesetzt, hat eine Kleinigkeit getrunken oder hier und da eine Kleinigkeit gegessen. Das war also für mich persönlich sehr, sehr angenehm. Die Aussteller, ein großer Teil waren von denen, die ich kannte, aber einige waren auch neu, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Und ja, 25 Mal war ich, oder seit 25 Jahren bin ich noch nicht da, aber des Öfteren komme ich her. Ja, genau. Da meine Frau arbeitet hier auch auf der Landpartie, muss ich denn ja meine Tochter mitbringen. Darf ich meine Tochter mitbringen? Ist ja wieder.
Es freut mich, dass du das sagst, weil das ist nämlich eine Sache, die wir letztes Jahr und vorletztes Jahr gehört haben, dass das Gefühl der Besucher war, dass das einfach, wenn ich was trinken will, und was essen will, dann musste ich warten oder musste Glück haben, dass was frei wird. Und das ist auch einfach, es macht einfach nicht so viel Spaß und ist nicht so schön. Und wir haben das Angebot an Catering, ich glaube, fast verdoppelt. So weit hin, dass viele mich gefragt haben, es waren ja viel weniger Menschen da.
Ja?
Nee. Mhm. Nee. Es waren genauso viel wie immer.
Ach so, ja, wollte ich sagen, weil am Samstagnachmittag, wo ich gekommen bin, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, waren die beiden Parkplätze draußen schon recht gut gefüllt. Aber wo ich drin war, fand ich es nicht voll.
Genau, und das ist ganz interessant. Es hat sich dadurch deutlich besser verteilt. Das heißt, wir haben genauso viele Menschen da gehabt, aber die alle haben das Gefühl, sie haben mehr Platz, mehr Ruhe. Mhm. Und sozusagen die Erfahrung oder das Dasein hat sich so entspannt, obwohl wir sozusagen die gleichen Anzahl Menschen drin haben. Mhm. Und das finde ich super spannend. Und das war genau das, was wir erreichen wollten, dass es einfach mehr Spaß macht, auf der Landpartie zu sein. Aber wir natürlich jetzt nicht irgendwie riesig jetzt irgendwie eingrenzen müssen. Und das hat echt cool geklappt. Ich bin irre.
Und eins muss ich auch sagen, ich glaube, ich war die längste Zeit auf der Landpartie, die ich jemals da gewesen bin. Ich war 5 Stunden hier, das habe ich sonst in dieser Zeit, aber das kam mit Sicherheit auch daher, weil man hier oder da einfach mal Zeit hatte, sich dann auch hinzusetzen und dann, oder einen Platz bekommen hat. Ne? Ist ja nicht so, dass vorher keine Sitzplätze da waren, aber die waren natürlich gering und ja, da musstest du gucken, hast gewartet, oh, da steht einer auf, schnell hin.
Genau.
Ja, aber das hat sich gut verlaufen. Ja,
das ist echt cool. Also von daher bin ich echt happy und ich glaube, es werden auch die Besucher, also haben mir viele gespiegelt und dass es einfach besser geworden ist. Und das freut mich.
Ja, schön. Ja, Wetter war ja traumhaft. Heute kam wieder mit Schirm hierher. Ja, und dann habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass hier neue Bewohner, ich glaube 5 neue Bewohner auf Gödens.
Ja.
Ja.
Ja, also ganz, finde ich total cool. Aus Jever kriegen wir Schwanenbesuch. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Trauerschwäne, ne? Die schwarzen Schwäne, schwarzer
genau,
mit dem roten Nabel.
Ja.
So zwei Elterntiere und wie heißen denn die?
Die Küken, Jungtiere.
Heißen die Jungtiere, Küken?
Küken.
Drosseln heißen die.
Ja?
Ich glaube, die heißen Drosseln.
Aha.
Ja, also und drei Küken, die herkommen und jetzt hier umgesiedelt werden, weil sie, glaube ich, in Jever etwas zu viel Druck bekommen haben.
Ja, sie hatten leider keine Ruhe. Wenn man den Artikel heute in der Tagespresse gelesen hat, das war, boah, dann muss man sich schon an den Kopf fassen. Ne? Also das ist alles andere als schön. Ne?
Ja, und ich glaube, hier haben sie, also obwohl ja der Park jede Woche unter der Woche immer offen ist und jeder auch kommen kann, haben sie, glaube ich, hier ein bisschen mehr Platz, um sich zurückzuziehen und ihre Küken großzuziehen. Und das freut mich total, weil wir hatten eigentlich öfter hier Schwäne oder immer mal wieder Schwäne, die auch kommen und dann bleiben. Teilweise fliegen sie natürlich dann weg, teilweise kommen sie wieder und momentan haben wir jetzt, glaube ich, seit 2, 3 Jahren gar keine Schwäne. Deswegen freue ich mich sehr, das ist ein schönes Bild.
Ja.
Freue ich mich wirklich sehr.
Ja, auch hauptsächlich vertragen sich denn mit den Faunen, ne?
Ja gut, die Frauen schwimmen nicht so gut. Ne?
Ah, ja, die einen sind auf dem Wasser, die anderen auf dem Dach. Ne?
Genau. Ja.
Ja, das ist ganz schön. Ja, ich bin aber aus einem anderen Grund noch hier. Friesen Elektra. Es gibt vieles Neues, es gibt viele Änderungen, es gibt vieles, denke ich, zu berichten, wo unsere Hörer vom letzten Stand, den wir hatten, berichtet haben. Und jetzt einfach mal, das ist auch der Grund, warum wir uns heute getroffen haben, mal ein Feedback zu geben. Wie ist der aktuelle, der neue Stand? Was macht Friesen Elektra? Was gibt's Neues? Wir sehen die Photovoltaikanlagen. Ist die Bauphase immer weniger geworden, wenn ich das so als Betrachter, wenn ich dort langfahre?
Winterpause.
Ach, immer noch Winterpause, ja gut. Es ist etwas weniger geworden, aber da steht ja schon relativ viel. Erzeugt ihr bereits Strom mit der Anlage?
Genau, das ist ja, also wir haben ja zwei große Projekte, die wir momentan verfolgen. Zum einen ist das der grüne Elektrolysepark. Das ist ja nicht das, worüber wir sprechen, sondern der hybride Energiepark ist ja das Projekt, wo wir aus Sonne und Wind Strom gewinnen, was du ansprichst.
Ja.
Und da haben wir, ich glaube 2020, Ende 2020 das erste Mal einen Plan vorgestellt, was wir vorhaben. Wir wollten da ja ungefähr 120 Megawatt an Leistung installieren. Also 120 Megawatt installierte PV-Leistung und davon haben wir jetzt die ersten 83 fertig gebaut.
Mhm.
Die sind jetzt auch gerade im Hochlaufbetrieb, das heißt, die produzieren jetzt schon Strom, da wird jetzt alles getestet und gemacht, da müssen die einzelnen Komponenten auch immer nachgestimmt werden, Sensorik und so weiter und so fort. Das ist ja ein großes Kraftwerk, also ein großes Stromkraftwerk, was dann auch hochfahren muss, ins Netz eingespeist werden muss und das sind wir gerade im Hochlaufbetrieb. Das heißt, der Strom wird schon ins Netz eingespeist und wird auch schon in Teilen von Salzgitter sozusagen bilanziell genutzt, um grünen Stahl zu erzeugen. Mhm. Das ist
das liegt dahinter, ne?
Genau, das ist das Konzept. Das muss man auch mal sagen. Das ist kein gefördertes Projekt, sondern das ist ein PV-Park, der ganz normal wie jedes andere Unternehmen sich einen Kunden sucht und das verkauft.
Mhm.
Das ist keine Förderung dazwischen, das ist ein Stromvermarktungsvertrag. Und dieses Jahr, deswegen Winterpause, passt eigentlich ganz gut, ist jetzt gerade Winterpause, weil im Winter lässt sich einfach bei den nassen Böden schwer arbeiten. In 2, 3 Wochen fangen wir wieder an und bauen dann die restlichen, das sind dann ungefähr 37 Megawatt, noch dieses Jahr fertig, die dann auch Anfang nächsten Jahres ans Netz gehen. Und dann haben wir das, was wir 2020 vorgestellt haben, dieses Ziel auch relativ genau so erreicht, in zwei Bauabschnitten, weil das ist einfach zu viel, das in einem Sommer zu bauen. Und letzten Sommer bin ich auch ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil der war ja so nass.
Ja.
Das war schon schwierig genug, das fertig zu bekommen. Aber dieses Jahr sozusagen in 2, 3 Wochen kommen die ersten Transformatoren, also diese großen grünen Häuschen.
Genau, ja.
Die kommen, werden schon mal hingestellt an die richtigen Stellen. Und dann kommen peu à peu, werden wieder die Stäbe in den Boden gesetzt, die Module draufgeschraubt. Oder erst werden die Kabel gelegt, dann werden die Stäben in den Boden gesetzt, die Module draufgeschraubt. Und als letztes kommt dann der große Trafo, ein weiterer Trafo, der ans Umspannwerk kommt. Und dann wird nächstes Jahr wahrscheinlich so wieder April, wird der Strom angefahren. Und dann fährt sich das hoch über ein paar Tage, sowohl in der Phase, in der wir jetzt im Prinzip sind. Und dann ist nächstes Jahr das Thema Ausbau von PV fertig.
Ja.
Da freue ich mich drauf, dass das dann, dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr tollen Stamm an, an Energie hier vor Ort, was aus Sonne, welche Sonne, aus Sonne, also, Entschuldigung, aus Sonne grünen Strom gewinnt. Ja, also das ist, cool. Ja. Das ist echt ein cooles Projekt. Es macht richtig Spaß. Also, wer Lust hat, kann auch natürlich am Sillandweg einfach mal durchfahren, weil fährt man nämlich durch, kann sich das angucken, man sieht auch Umspannwerk etc. Ja, also ich finde es auch mal spannend zu sehen, so diesen Unterschied, weil die ja gar nicht so hoch sind, ne? Die sind 2,70 hoch oder 2.
Ja, diese Tische dort, ne?
Ja. Genau, die Oberkante. Ja. So, wenn man sozusagen davor steht, dann sieht man ja immer, ich finde das ganz lustig, das so diese Dimensionen noch zu verstehen.
Ja, von einigen Seiten sieht man den Park ja so gar nicht, weil man ja in den Tisch quasi reinguckt.
Genau.
Man sieht dort etwas Dunkles, aber die Lichtreflexion sieht man ja nur von der, wenn man sich überlegen, das aus der südwestlichen Seite, glaube ich, aus, ist die Reflexion zu sehen, aber da ist ja die Einsicht gar nicht so groß in die Richtung. Man muss ja auf der Kanalseite laufen, um dort die Reflexion zu sehen. Ne?
Genau. Von der Kanalseite oder von natürlich erhöht von der Autobahn, die ja 10 Meter hoch ist.
Ja gut, wenn man über der Autobahn fährt, dann sieht man es aber im Sommer auch nicht so, weil es alles begrünt ist an der Autobahn, dann da sieht man kaum. Also im Winter habe ich sie gesehen, wenn ich von Wilhelmshaven auskomme, aber jetzt aktuell sieht man ja relativ wenig.
Im Prinzip an der Stelle, wo der Sillandweg unter der Autobahn durchgeht, da macht's mal, kann man einmal kurz was sehen und dann ist man schon wieder vorbei.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Dann ist ja eine relativ lange und große Zaunanlage am Sillandweg lang.
Ja.
Wird das dort noch erweitert oder ist das so weit abgeschlossen da in dem Bereich?
Am Sillandweg gibt es kleinere Flächen, die außen noch genutzt werden.
Mhm.
Und dann runter zum Kanal wird nochmal ein Teil nachgesetzt. Also an der Autobahn noch ein Stück und bis ungefähr an den Kanal ran kommen noch ein paar Module. Also das ist ja im Vergleich ein kleinerer Ausbau als das, was jetzt da ist. Also die Vervollständigung des Ganzen.
Ja. Und dieser Zaun, der ist, ich frage mal so, der ist dafür da, damit ihr denn später eine mögliche Beweidung habt? Oder wird das gemäht? Oder wie ist da die Planung? Also ich sag mal, wenn ich da mit der Sense oder wie will man das mähen? Da kann sie ja nicht mehr Rasenmäher durchfahren, weil die Module ja, der Unterkante vom Tisch ist, glaube ich, so 80 Zentimeter. Ich bin ja da gewesen.
Ja, ja.
Mir ist ja angeguckt. Die Oberkante ist, wie du vorhin sagst, ist 2,70 Meter. Aber die Unterkante komme ich ja schlecht mit dem Rasenmäher drunter. Wie ist denn da die Pflege der Anlage geplant?
Also die Pflege der Anlage ist eigentlich eine Mischung aus Schafsbeweidung und mit Mährobotern.
Mhm.
Das ist das Grundkonzept. Und diese Mähroboter können tatsächlich sogar mit Anlagen, die unter 60 Zentimeter Unterkante haben.
Mhm.
Das haben wir bewusst nicht gemacht, weil die Schafe brauchen 80 Zentimeter. Also
ich lache mal 80 richtig, oder?
Ja, ja. Punktlandung. Ja. Also 80 Zentimeter ist die Unterkante. Das ist auch das, also wirtschaftlich sind 60 Zentimeter etwas vorteilhafter.
Ja.
Aber um mit Schafen zu beweiden, was wir als nachhaltiger empfinden, haben wir das etwas höher gemacht, 20 Zentimeter höher, damit die Schafe da drunter gehen können. Und Mähroboter werden da jetzt so große Mähroboter, die sind ziemlich groß und werden auch immer von einer Person mit Fernbedienung vor Ort gesteuert.
Ach, die laufen nicht so wie, ich sag mal, bei mir nicht im Garten, aber bei anderen im Garten, diese Mähroboter, die automatisch ihre Wege abfahren, so ist das nicht der Fall.
Nee, das ist nicht erlaubt. Und ich glaube auch zu Recht, weil die sind, sagen wir mal, von der Fläche so groß wie ein Polo, aber ganz flach.
Ja. Ja, gut, der mäht alles über, was da ist, ne?
So,
ja.
Wenn da mal ein Fehler ist und da steht dann doch jemand, da muss jemand, das muss jemand aufpassen, weil das ist natürlich Riesenmesser.
Ja.
Das ist nicht ganz ungefährlich. Aber diese Systeme nutzen die in Teilen, um an den Modulen reinzukommen. Wir sind gerade im Gespräch mit Schäfern, dass wir jetzt die Schafe da auch reinkriegen. In dem Moment, wo ich gebe dir mal einen Schluck Wasser.
Ja gut, blubbert.
Ja. Zack, zweites Glas. Wir sind gerade im Gespräch mit Schäfern, die dann das beweiden.
Ja.
Haben wir natürlich eine kleine Diskussion gerade mit unserem neuen Gast, dem Wolf.
Dem Wolf, ja.
der hin und wieder vorbeischaut und natürlich sich freut, wenn er 500 Schafe in einem eingezäunten Bereich findet. Und man muss dazu sagen, der Zaun, der drumherum ist, der dient vor allem dagegen, dass PV-Module und Wechselrichter über Nacht weniger werden.
nicht weniger.
Oder nicht weniger werden. Genau, genau, das, also im Endeffekt ist das ein Schutz vor Diebstahl.
Mhm.
Denn die Zäune sind so ausgelegt. Die Natur grenzen sie nicht ein, weil sie sind unten 40 Zentimeter hoch und über Boden. Da kann
ja sogar ein Wild unten durch.
Ja, da kann ein Reh drunter durch, ein Fuchs, ein Dachs.
Ja. Mhm.
Also da kriegt eigentlich alles rein und raus.
Ja.
Und das ist auch die Idee. Man muss auch sagen, das ist ja ein großes Gebiet, was dann eingezäunt ist, was dann nicht mehr intensiv landwirtschaftlich beweidet wird. Dementsprechend natürlich sich eine andere Biodiversität da bilden darf und kann.
Ja.
Und das ist auch in gewisser Art und Weise ein Schutz. Ja, also das heißt, wenn drumherum gemäht wird, dann zieht sich das Wild und die Tiere dahin zurück und können dann wieder, wenn das Mähen zum Beispiel vorbei ist, was ja bei uns gerne mal 5, vielleicht auch mal 7-mal im Jahr ist, sehr viel, können die sich da zurückziehen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das ist. Also das heißt, dieser Zaun ist nicht wolfsicher.
Mhm.
So ist ja auch nicht geplant. Und wenn,
na gut, wenn der Wolf sicher wäre, dann wäre er zu. Ne? Ich sag mal, dann könnte da kein Hase und kein Igel rein oder raus. Ne?
Nein, dann wäre
zu. Ne?
Mhm.
Ja.
Mhm. Das ist auch, war eigentlich auch nicht geplant. Aber wir sind im Gespräch mit Schäfern und hoffe, dass wir da eine Lösung finden, dass wir trotz des Wolfdrucks, der ja eher steigend ist, da eine Lösung finden.
Mhm. Ja, gut. Ein Wolf bei der großen Herde. Das Problem ist ja nicht der eine Wolf. Das Problem ist ja, dass die Herde gaga am Kopf wird davon. Ne? Das ist ja das Problem. Die kriegen ja ein Trauma, weil, und die kommen ja nicht weg, ne? Die rennen sich und der Wolf, der geht, wird ja auch irre, der schnappt sich ja nicht ein Schaf, sondern der schnappt sich ja oder beißt 20 tot, wenn er die erwischt da, ne? Ja, das ist ja das Problem, was wir haben. Ne?
Genau. Ja. Und die lernen ja auch.
Mhm.
Wenn die wissen, dass immer noch derselben.
Genau, wenn da immer Futter ist, dann ist das so, ne? Ja.
Genau.
Gut, aber da seid ihr dran, eine Lösung finden zu, wenn idealerweise, es gibt ja auch andere Varianten. Es gibt ja auch den einen oder anderen Hund-Variante oder aber da sind die Schäfer, die wissen das alles viel besser.
Ich
glaube, da sind wir nicht ein Fachleute.
Nee, genau. Also ich würde mich freuen, wenn es mit Schafen gemacht wird, weil es einfach die nachhaltigere, sinnvollere Variante ist. Ich hoffe, dass wir da eine Lösung für finden.
Ja, genau.
Das müssen wir jetzt erarbeiten. Hm. Dieses Jahr sind wir vorsichtig, weil ja nochmal Baustelle da ist, dass auch die Schafe verrückt. Das heißt, dieses Jahr werden wir es erstmal mähen. Das Konzept ist auch gut. Und dann hoffentlich, dass wir das in den nächsten Jahren da in eine schöne Beweidung.
Ja. Ja, wenn der Part abgeschlossen ist, dann kannst du dich ja zur Ruhe setzen und habt ihr Ruhe oder, aber nein, ihr habt ja noch ein anderes auf dem Zettel, ne?
Also ich glaube, das schön wäre es, wenn das möglich, so einfach ist es nicht. Gödens verlangt da leider auf Zukunft noch ein bisschen mehr, um das nachzudecken. Was by the way tatsächlich nächstes Jahr passieren muss. Also wir müssen den Gödens nächstes Jahr das Dach decken, komplett.
Vom Schloss selber oder von den Nebengebäuden?
Nee, gesamte Schloss.
Das gesamte Schloss. Oh, das ist auch eine Dachfläche, wa?
Ja.
Ja.
6 Kamine, 3 Türme.
Schiefer, ist ja ein Schiefer da, oder?
Mhm.
Ja, oha.
Mhm. Ja, aber
alleine die Gerüstkosten, da mache ich gar nicht drüber nachdenken.
Ich auch
gut.
Nicht. aber
das ist dein Problem, nicht mein zum Glück. Genau. Aber ich sag mal, ja, natürlich, das bedarf auch Kosten und damit das Schloss weiter lebt und Bestand hat, braucht ihr Möglichkeiten von einem Einnahmen, ne? Müsst ihr gucken, dass das läuft hier. Und ich glaube, nur mit der Landpartie und nur mit den Photovoltaikanlagen ist nicht ausreichend. Und so wie ich dich kennengelernt habe, ist das auch nicht für dich ausreichend.
Na, es macht hier auch vor allem natürlich Spaß. Ne?
Ja.
Die Transformation der gesamten Wirtschaft auf grün. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir das auch machen müssen. Und Luisa Neubauer sagte das auch. Das fand ich eigentlich ganz spannend, wie sie das dargestellt hat. Und sagte, also man kann natürlich verzichten und weniger Fleisch essen und weniger fliegen. Das ist eine gute Möglichkeit und das ist auch eine wichtige Möglichkeit, dass wir unser Verhalten in Teilen ändern. Zum Zweiten ist es aber auch, das sagt sie ganz klar, alles, was ich tue, führt ja auch zum Klimawandel. Und wenn ich mich in einem Thema reinarbeite, welches Klimawandel schützt oder vor Klimawandel die Transformation voranbringt, dann tue ich ja ganz viel. Und das ist... Deshalb ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mich persönlich, ich möchte meine Zeit in etwas stecken, was die Zukunft sichert und Klimawandel darstellt. Und das ist Photovoltaik, Windkraft ist der Ursprung davon.
dazu führt, dass wir den Klimawandel verhindern. Und natürlich, der nächste Schritt ist, diesen Strom per Elektrolyse besser transportieren und speicherbar zu machen. Also das Thema Elektrolyse in dem Stil, den wir hier in Sande machen können, das ist Klimaschutz pur.
Ja.
Und das ist, so viel kann ich auf Fleisch gar nicht verzichten.
Ja. Genau. Ja, und jetzt wollt ihr da, wie wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, den hybriden Energiepark dort ausbauen und eine Elektrolyse. Und da geht's jetzt ja mit der ersten Elektrolyse, da ist ja schon der Start da. Und dann geht's ja mit den anderen weiter. Aber magst du erstmal über die kleine Elektrolyse berichten? Sogenannte kleine Elektrolyse?
Ja, genau, die sogenannte kleine Elektrolyse. Deswegen ja auch hybrider Energiepark, weil wir Strom aus Sonne und Wind produzieren und es gleichzeitig dann oder dann auch nutzen wollen, um Wasserstoff zu produzieren und damit die Energie speicherbar zu machen, gegebenenfalls auch nochmal eine Batterie mit dran zu klemmen, um dieses Gesamtkonzept nutzbar zu machen. Und bei der kleinen Elektrolyse im hybriden Energiepark, das heißt sozusagen mitten im PV-Park und Windpark, sind wir guter Dinge, dass wir tatsächlich die erste Anlage Anfang Mitte nächsten Jahres in Betrieb haben.
Mhm.
Und dann Wasserstoff produzieren, der dann für den Weser-Ems-Bus zur Verfügung steht. Das heißt, unsere Busse, Schulkinder, morgens und abends von der Schule abzuholen mit Energie. Ich finde das einen total coolen Gedanken. Ja. Mit Energie, die wir hier aus Sonne und Wind gewonnen haben, die wir dann in Wasserstoff bringen, die füllen wir in den Bus, der Bus fährt damit rum. Das ist ein geschlossener Kreislauf, das finde ich total cool. Und das geht aber auch wahrscheinlich in unsere regionale Industrie. Wir haben 3-4 industrielle Abnehmer, die den Wasserstoff auch abnehmen und damit anfangen, ihre Transformation voranzubringen. Das sind anfangs noch kleinere Mengen, aber jedes Unternehmen muss ja auch anfangen.
Alle müssen starten, ne? Solange du noch nichts hast, kannst du nicht starten, und wenn du was kriegst, dann muss man darauf aufbauen. Ne?
Genau, ja. Also das ist für uns Forschung und Entwicklung, weil wir einfach lernen, damit umzugehen. Und es ist für viele Unternehmen, die den Wasserstoff dann abnehmen, ebenso Forschung und Entwicklung. Die nutzen den Wasserstoff, um ihre Prozesse auszuprobieren, technisch, wie funktioniert, was funktioniert. Also deswegen haben wir sie anfangs mal Lernelektrolyse oder Piloten, wo wir anfangen, mit uns Verständnis zu kriegen, wie dieses Thema eigentlich funktioniert.
Mhm.
Und da bin ich echt guter Dinge. Da haben wir coole Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch viel Wissen mit an Bord bringen, dass wir Mitte nächsten Jahres da die ersten Kilos grüne Wasserstoff dann produzieren.
Ja, schön. Gibt es schon Elektrolysen hier im Nordwestbereich? Ich glaube, im Emsland ist eine, die in Betrieb gegangen oder geht in Betrieb. Aber ansonsten weiß ich selber so gar nicht gerade.
In Brake gibt es ein Projekt, was jetzt einen Spatenstich hatte, aber im Betrieb ist sie, glaube ich, noch nicht. In Bremen gibt es von der EWE ein Projekt, was aber auch noch nicht in Betrieb ist. Und in Enten gibt es auch ein Projekt, was auch noch nicht in Betrieb ist. Also das sind bisher Ideen und Projekte, aber noch läuft keine, soweit ich weiß. Aber da bitte mich nicht drauf festnageln, ich glaube das. Bisher gibt es, glaube ich, keine, die wirklich läuft.
Mhm. Ja.
Also ich glaube, da sind wir relativ vorne weg, muss dazu sagen, ohne Förderung.
Mhm.
Wir machen das ohne Förderung.
Ja.
Weil das ist, wir machen das, weil wir da wirklich fest dran glauben.
Mhm. Ja, ist ja sehr löblich. Warum nehmt ihr keine Förderung in Anspruch? Habt ihr dann andere mit drin oder wo ist da der Hintergrund?
Wir haben andere mit drin und die Förderungen sind teilweise echt schwierig zu bekommen und einfach hart. Die Reglements der Förderung sind teilweise sehr, sehr kompliziert.
Das haben wir im Bereich der Gemeinde selber auch schon des Öfteren gesehen, dass das, da gibt es ja hin und her ein Hauen und Stechen. Du darfst mit anfangen, bevor du keine Zusage hast. Wenn du die Zusage hast, muss das Geld vorher schon ausgegeben sein. Und das ist ja, einiges ist ja gar nicht umsetzbar. Das ist ja traurig, dass es so ist in Deutschland. Aber das ist so und wird ja leider so betrieben. Aber es ist ja eine Katastrophe. Aber sehr löblich, wenn ihr das so macht und ohne, aber ich sag mal, das wird ja auch später einen Input geben, oder die Kleine ist mehr oder weniger nur ich sag mal, in Anführungszeichen erstmal nur um Geld ausgegeben, oder? Und zu lernen, um nachher das umzuwenden, umzusetzen in den Großen, was wir dort lernen.
Genau, genau. Mhm. Das ist das Hauptthema. Ja. Also wir werden dann schon Umsatz machen und das wird auch, es ist auch ein mittlerer Billionenbetrag, der da investiert wird.
Ja, sicherlich.
Also das ist ja immer, das geht ja ganz schnell bei diesen Projekten. Aber momentan haben wir es super strukturiert, dass es tatsächlich ohne Förderung funktioniert. Mhm. Und die Partner sind da auch dabei. Das ist echt cool. Das ist auch ein Forschungsprojekt wahrscheinlich für ein Unternehmen, die dann ihre Technologie testen. Und so können wir da ganz gut ein paar Sachen zusammenstecken, um so ein Konsortium zu schaffen, um auch wirklich ein großes Know-how aufzubauen. Ja. Man muss dazu sagen, bei der großen Elektrolyse, da wird es wahrscheinlich oft die eine oder andere Warte EU-Förderstrukturen für geben, so wie es das in China, wo der Markt Wasserstoff sehr stark ansteigt und in Amerika, wo es auch sehr stark losgeht, der Markt. Mhm. Auch der Fall ist, dass da die Energie und gerade der Wasserstoff sehr stark strukturiert und unterstützt wird. Und das ist, denke ich mal, bei den großen Elektrolysen wird das in Europa auch der Fall sein.
Hm. Ja, jetzt sind wir bei der kleinen, dann wollen die Mitte nächstes Jahr in Betrieb gehen, aber dann stehen ja da auch die großen vor der Tür, ne?
Ja, das
ist. Ja, zerbricht euch ja anders den Kopf aktuell, ne?
Ja, total. Also super spannend. Richtig coole Entwicklung in den letzten Wochen. Wir haben auf Neudeutsch mehr und mehr sehr starkes Commitment der beteiligten Unternehmen, dass sie das Projekt umsetzen wollen und auch da ins Risiko gehen. Das macht echt Spaß. Und die Vision, die wir vor 2 Jahren mal angefangen haben zu erzählen und so zu zeigen, woran wir glauben. Ich bin mehr und mehr der Überzeugung, dass wir da genau richtig lagen und da haben wir als Sande und Friesland einfach Glück, dass wir früh genug auf den Zug aufgesprungen sind, dass jetzt die großen Unternehmen bei uns anrufen und sagen, wir wollen das bei euch und wir machen das bei euch und wir ziehen das durch und wir glauben dran. Und das ist echt cool. Was du meinst mit Kopfzerbrechen ist, das heißt einfach wahnsinnig viel Arbeit.
Ja.
So, da kommen jetzt Fragen auf, da wird geplant, geplant, geplant. Und dann wird umso mehr die Detailarbeit kommt, umso mehr müssen wir auch liefern an Themen. Und das ist etwas, was uns gerade echt fordert, weil wir sind ja in dem Fall, ich sag mal so, wir sind ja nur der Campingplatzmanager.
Mhm.
Wir stellen den Campingplatz zur Verfügung und das Investment und das Betreiben machen natürlich die großen Unternehmen wie RWE und Co.
Ja.
Und die haben es, und wir stehen als Campingplatzmanager und sagen, ja, aber Campingplatz haben wir noch nie betrieben. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie das wirklich funktioniert.
Aber ihr seid ja ein Riesenteam, ne? 30, 40 Mitarbeiter oder wie viel habt ihr hier?
In Gödens?
Ja, Gödens, die dafür beschäftigt sind oder die damit beschäftigt sind mit der Umsetzung und mit dem Planen und mit dem.
Also mit an dem Wasserstoff sind tatsächlich 1, 2, 3, 4 und meine Wenigkeit, also 5 Personen eigentlich. Fulltime mit beschäftigt.
Ja, und die werden den Kopf voll haben. Ne?
Die haben den Kopf voll. Ja. Und da muss man ja sagen, da gibt es ein Planungsbüro, die wahrscheinlich mit x Leuten drauf sitzen.
Ja, klar.
Parallel. Dann eine RW hat 10, 15 Leute da, mindestens in der ersten Reihe. Und dann dahinter liegen natürlich die ganzen Teams auch. Die anderen auch. Also ich würde sagen, bummelig, arbeiten momentan an dem Projekt Sande, an dem grünen Elektrolysepark Friesland, so haben wir ihn ja genannt. 100 Leute plus. Jeden Tag.
Ja.
Und das sind hochspezialisierte Fachkräfte, die deutschlandweit an dem Projekt arbeiten und das ein absolutes Vertrauen daran haben, dass sie das hier umsetzen. Also das ist echt cool. Mhm. Das ist also, das macht richtig Spaß zu sehen. Gerade wenn man 2, 3 Jahre an so einem Thema arbeitet und plötzlich hebt das ab und gibt Gas, das ist cool.
Mhm. Ja, aber dann ist ja schon, wird da schon richtig drin, was, ich sag mal, nicht nur Summe, auch Manpower drin investiert, ne? Das ist ja, ist aber kein Spaß mehr, denn, ne? Dann hört's ja schon auf, denn das ist ja die Ernsthaftigkeit extrem vorhanden. Man sieht eigentlich denn auch in dem Hintergrund, ich sag mal, bei dem, was wir als von Seite des Rates so an Informationen bekommen oder sehen, sehen wir ja auch schon, dass immer mehr Tatsache oder immer mehr, nicht ein Interesse, kann ich nicht sagen, aber immer mehr passiert da, ne? Da wird ja immer mehr umgesetzt von der Seite her. Das ist ja schon sehr, sehr löblich und positiv zu sehen für uns auch, dass es nicht, ich sag mal, keine Luftnummer ist, kein Gedanke, sondern es ist wirklich diese Wolke, die, ich sag mal, ich glaube, vor 3 Jahren bist du das erste Mal damit gekommen, dass diese Wolke ist jetzt schon so verfestigt, dass da wirklich was in Angriff genommen wird und passiert, ne?
Ja. Ja, also, Ich weiß nicht, wenn man das versucht. Also ich glaube, das ist natürlich, da lassen die Unternehmen sich auch nicht so die Karten gucken. Ne? Also, aber ich schätze mal, dass wir ein Entwicklungsbudget jetzt nur für die Arbeit im dreistelligen Millionenbetrag haben, der hier jetzt in den nächsten Monaten und Jahren reinfließen wird.
Ja.
Und das ist kein Investment in irgendwie ein Fundament oder irgendwie ein Material. Das ist reines Denkarbeit, reine Planarbeit. Und das finde ich schon sehr viel für so ein Projekt. Ein großes Vertrauen in dieses Projekt, würde ich mal sagen. Es ist ein großes Vertrauen, dass das Projekt hier passiert. Und das liegt vor allem in der genialen Situation, in der Sande ist, mit der Leitung, mit dem Platz vor Ort, in der Autobahn direkt vor Ort. Das ist ja sozusagen, und dass wir so früh waren und das so früh besprochen haben und auch in die Runde gebracht haben, das trägt jetzt Früchte, ne? Dass wir einfach ja auch sehr kontinuierlich 3 Jahre, mehr als 3 Jahre, also gedanklich habe ich das ja schon länger auf dem Schirm, aber über 3 Jahre oder 4 Jahre, also fast ein halbes Jahrzehnt, so schnell die Zeit, an diesem Thema sind, es kontinuierlich weiterentwickeln, jeden Tag ein bisschen, und das trägt jetzt richtig Früchte.
Ja, und dann, ich sag mal, ich spreche auch hier und da mit den Bürgern und auch mit anderen. Die Sache ist ja sicherlich sehr positiv für die Kommune. Nicht heute, morgen, aber ich glaube, es wird keine 5 Jahre mehr dauern, dann wird die Gemeinde einen positiven Effekt davon haben. Aber es gibt natürlich auch Risiken für die Region, für die Gemeinde oder für die Menschen, die zumindest einmal ist ja dieser Landbereich, der dort für benötigt wird. Aber was bei der Elektrolyse vor allen Dingen benötigt wird hier, ist der Strom, der ist ja vorhanden, aber Wasser. Die Elektrolyse benötigt ja Wasser, und zwar nicht einen Schluck, sondern die benötigt ja richtig Mengen an Wasser. Wie wollt ihr das umsetzen? Wir können den Kanal nicht sehr saugen. Das funktioniert nicht. Da werdet ihr mit Sicherheit Probleme kriegen. Die OWV wird auch keine Grundwasserleitung dorthin legen, dass ihr Grundwasser bekommt. Wie ist da der Gedanke? Also ich hatte ja mal vor Jahren auch in Rat schon mal eingebracht, dass wir ein Problem hier in der Region haben, dass wir meiner Auffassung nach viel zu viel Süßwasser in die Nordsee pumpen. Und dieses Wasser einfach weglaufen lassen. Die Talsperren in Mitte und Mitte Deutschland fallen leer und wir pumpen Unmengen an Wasser weg. Da war mein Gedanke, wir können auch mal eine Pipeline, die in die Mitte geht, das Süßwasser füllen und da rückführen. Aber ganz so einfach ist das ja alles nicht. Aber langfristig wird das Wasser die Vorstellung habe, ein relativ teures, wertvolles Delikt sein, welches man halten muss, um zu verbrauchen. Denn wir können es nicht weiter, da gibt es ja aber auch schon Gespräche mit den SIL-Verbänden, SIL-Achten und die Wasserverbände, dass man auch diesen Gedanken, diesen Weg schon erhalten hat oder mit aufnimmt, dass wir nicht mehr diese Unmengen weglaufen lassen. Aber wo wollt ihr in Zukunft das Wasser für die Elektrolyse hernehmen?
Eigentlich hast du schon beantwortet mit deiner Frage oder mit deiner Beschreibung der Situation momentan. Als Region, nehmen wir mal 30 Kilometer oder 5, ich glaube weniger, 30 Kilometer Umkreis, wenn überhaupt, Sande rum, kommt ja sehr viel Regenwasser auf. Und von diesem Regenwasser wird ein Großteil direkt über Drainagen, Gruppen, Siele, Tiefs in die Nordsee geführt. Und unsere Region, jetzt mal in Zahlen ausgesprochen, also ein Teil davon fließt in die Nordsee bei Ebbe und ein anderer Teil wird in die Nordsee gepumpt bei Flut. Das Wasser muss trotzdem raus. Dann nutzen wir richtig Strom. Und das kann man messen, also das wurde schon gemessen, und das sind ungefähr 500-600 Millionen Kubikmeter im Jahr. Und das ist Regenwasser. Das befördern wir, und das Wasser, was einfach in die Nordsee fließt, ist ungefähr nochmal das Zehnfache davon. Also wir haben und jetzt in Relation gesehen, fokussieren wir uns mal nur auf die 600 Millionen Kubikmeter Wasser, die im Jahr hier gepumpt werden in die Nordsee. Davon, das ist ja Oberflächenwasser, das ist Regenwasser, würden wir 30 Millionen Kubikmeter nehmen und für die Elektrolyse benutzen, ungefähr, also 5%. Kann man damit sagen, wir würden 5% der Wassermassen, die im Jahr in die Nordsee gepumpt werden, nutzen, um das daraus Wasserstoff zu machen. Das ist das Hauptkonzept.
Ja.
Und das ist auch die günstigste Art und Weise, weil das Wasser wird in den Sielen prielen Kanälen vorbeigeführt, da nehmen wir was von ab, reinigen das auf, weil die Elektrolyse sehr rein, sehr sauberes Wasser braucht, und machen daraus Sauerstoff und Wasserstoff. Mhm.
Aber dieses Wasser fällt ja nur zeitlich bedingt an, ne?
Genau, und das ist, zum einen ist die Region in einer Transformation. Wir arbeiten noch extrem eng, kooperieren wir mit dem OWV und der Veolia, die zusammenarbeiten, dass die Region grundsätzlich damit umgehen muss, mit stark schwankendem Wasser, das in Form von Regen kommt. Das ist Teil des Klimawandels, muss man auch sagen. Ja. Ne? Also wir haben jetzt innerhalb von 5 Jahren den trockensten Sommer 2018 und 2023 den nassesten Sommer jemals gab, innerhalb von 5 Jahren. Und diese Schwankungen werden vor allem mehr. Das ist das. Und wir müssen uns sozusagen als Region darauf vorbereiten, trockene Sommer zu haben. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, sehr, sehr nasse Sommer zu haben. Das ist ein Thema, was die Region eh machen muss. Und das heißt, die wird anfangen, Wasser zu speichern, deutlich mehr zu speichern als früher. So, darauf bauen wir Teilen. Aber auf der anderen Seite, die Notsituation ist, wir sind nah an der Nordsee. Es sind bereits große Pipelines, die Salzwasser hier direkt an der Elektrolyse vorbeiführen. Das heißt, wenn es zur Trockenheit kommt, dann wird das Wasser aus der Nordsee genommen, was vollkommen unproblematisch ist. Und das ist wiederum auch ein Riesenvorteil dieses Standorts, dass wir günstiges Süßwasser haben. Und zwar günstiges Regenwasser haben.
Ja.
Und sollte mal der Fall sein, was wahrscheinlich alle 10 Jahre hoffentlich nur passiert, dass wir zu wenig günstiges Süßwasser haben, dann können wir notfalls immer auf Salzwasser umsteigen. Das heißt, es ist eine super Situation hier vor Ort. Was auch natürlich, also was ist, das gleicht sich gut aus. Das heißt, aber vielleicht das mal ganz einfach zu sagen, wir bauen auf Regenwasser auf, niemals auf Grundwasser. Also Grundwasser steht nicht zur Debatte, darf auch gar nicht genutzt werden, sowohl rechtlich nicht, als auch finanziert auch keiner. Das ist einfach schlichtweg tabu.
Mhm.
War auch noch nie in einem Konzept und wird es auch nie sein. Also wir bauen ausschließlich auf Regenwasser auf und in Notsituationen auf Salzwasser.
Aber dann werden wir in der Region ja mehr Polder bekommen. Oder wie will man das Regenwasser speichern? Denn das Problem ist ja, wie du gerade schon sagst, wir haben stark Niederschlagsbereiche. Da regnet es tagelang. Wir haben das auch in diesem Frühjahr gehabt, dass wir Tage hatten, da hat es nur geregnet. Da sind die Gräben, ich wohne ja auch direkt an einem, da denkst du, ja, noch ein bisschen, dann kommt es in die Stube rein.
Mhm.
Und dann haben wir auch selbst jetzt, nach relativ kurzer Zeit, ist ja kein Tropfen Wasser mehr drin. Also ich kann aktuell, ja heute nicht, aber gestern konnte ich durch diesen Graben durchlaufen und Rasen mähen im Graben. Dazu muss ich das Wasser ja speichern. Und die aktuellen Polder, die wir haben, wenn ich an Dangast denke, vor Dangast ist ja ein relativ großer Polder, wo das Wasser gespeichert werden könnte, dann müsste es ja aber auf dem Dorf wieder zurückgeführt werden. Ist es denn in der Planung, dass in dem Bereich, ich sage jetzt mal Gödens, ein Polder entsteht, wo dieses Süßwasser gelagert werden kann? Oder wie ist da die Planung dazu?
Ich glaube, das Konzept wird deutlich größer als das. Weil die Gesamtregion mit starken Ereignissen umgehen muss.
Mhm.
So, und da gibt es in der Gesamtregion, die der OWV auch betreibt oder auch kennt, gibt es Engpässe. Sei es mal eine Brücke oder wo das Wasser nicht durchkam. Da könnten Polder gut entstehen, dass ich halt da auch keine Überschwemmungsthemen habe. Oder bestimmte Teile von Tiefs, die sinnvoll sind, dass ich da dann nochmal größere Fläche habe und Polder mache, wo dann nur ein Überfluss ist. Also das heißt, das Thema Starkregenereignis ist ein Treiber davon, dass ich überhaupt an neuralgischen Stellen, und der OWV ist dabei, einen digitalen Zwilling der ganzen Region aufzubauen und zu verstehen, wenn ich Starkregenereignis habe, wo kann mein System dann nicht mehr mit umgehen, wo brauche ich einen Polder?
Mhm.
Das heißt, da kommt der Polder hin, der dann befüllt wird, und wenn dann sozusagen der Starkregen vorbei ist und wir in eine Trockenperiode kommen, dann wird dieser wieder freigelassen und wird ins Gesamtsystem gegeben. Damit heißt, der Pegel bleibt immer gleich, auch wenn dann in Sande die Elektrolyse den leer trinkt, dann wird ist ja egal, wo das Wasser gespeichert wird,
ja, genau.
Ob das jetzt 10 Kilometer, 5 Kilometer oder 500 Meter in der Nähe drin ist. Also das Coole daran ist, wir verbinden zwei Sachen. Auf der einen Seite Hochwasserschutz, Hochwasser in dem vom Starkregenschutz, an der Stelle, wo wir es brauchen. Und wenn wir das Wasser dann da reingefahren haben, weil es Starkregen gab, und die Wahrscheinlichkeit geht ja immer höher, dass wir viele Starkregenereignisse haben, dann nutzen wir dieses Starkregenereignis Polder
und füttern damit die Elektrolyse, also regionale Wertschöpfung. Weil normalerweise wäre der Hochwasserschutz für uns als Region ein reiner Kostenpunkt.
Ja.
Und jetzt kommen wir davon, dass wir als Region darauf auch Wertschöpfung bauen können. Also das ist, so wird dieses System gedacht. Das heißt nicht, dass ein Poller direkt vor Ort ist, sondern überall in der Region, wo ich ihn brauche. Hm. Wo ich meinetwegen ein Kanalisationssystem habe, was dann überfließt, dann baue ich da einen Poller. Oder eine Brücke, wo ich einen Engpass habe, dann baue ich da einen Poller. So wird das System funktionieren. Also es ist deutlich größer und komplexer. Leider, das ist auch schwer zu erklären, weil das so riesig ist. Hm. Aber das Gute ist, dass wir da mit dem OWV sehr eng zusammenarbeiten, die halt seit Jahren einen digitalen Zwilling aufbauen und diese Situation der Starkregenereignisse und veränderten Situationen mit dem Thema Wasser auch vor Jahren schon verstanden haben und seitdem sehr stark daran arbeiten.
Wenn man, also wir in Sande haben wir ja auch einen Poller.
Mhm.
Und zwar, wenn man von Sande, vom Kreisel, vom Sandeei Richtung Altenhof fährt, ist auf der linken Seite nach dem Pumpwerk ist ja auch ein Poller, den wir seinerzeit gebaut haben, weil die Gräben das Wasser aus dem Pumpwerk nicht aufnehmen konnten, damit wir Sande, damit sie alt, wie heißt das noch, ja, vorne Sande, den ersten Bereich dort, damit der nicht absäuft, wenn es regnet. Ne? Also, und solche Polder müssen wir uns nicht da vorstellen. In dieser Form, ne?
Überall also in der Region,
genau.
Damit dann ein Ort nicht überfließt, ein Hof nicht überfließt oder irgendwie Felder nicht überfließt, also Äcker, Wiesen nicht volllaufen, da baut man den Polder. Und wenn es dann trocken wird und die Elektrolyse in Anführungszeichen Durst kriegt, dann lässt man das Wasser in das nächstgelegene Tief.
Mhm.
Das muss also nicht dahin transportiert werden. Es muss einfach, das Gesamtsystem wird darauf befüllt.
Mhm. Ja. Dies mit dem Befüllen des Wassers in den Tiefs oder in den Gräben so genannt, das sehe ich, ich fahre ja relativ viel mit dem Fahrrad, das sehe ich im Butjading auch mehr. Ne? Da wird in den Zuläufen oder in den Gräben wird wesentlich mehr Wasser gehalten, zumindest aktuell noch, wie es hier in unserer Region ist. Ne? Das ist das, was ich damals auch schon mal mit dem Wasser-Bodenverbänden gesprochen habe, dass in einigen Bereichen hier bei uns in der Gegend, in der Küste, die ihre Wasserwirtschaft anders betreiben, wie man es bei uns betreibt. Bei uns ist der Weg das Wasser immer raus, aber in Butjading drüben, da ist zum Beispiel das Wasser viel mehr in den Gräben. Da versorgen die viel mehr ihre Viecher auch in dem Bereich im Sommer mit dem Wasser. Ne? Ja, also es ist gar nicht so weiter hergezogen, das Wasser. Und es muss auch nichts Neues erfinden, das Wasser in den Bereichen zu lassen. Ne? Ja.
Genau, also wahrscheinlich, da hast du einen guten Punkt. Ne? Also habe ich gleich gesagt, natürlich der erste Schritt ist natürlich, dass ich das System, wie es ist, mehr darauf trimme, das Wasser, weil es brauchten wir früher nie. Muss man
sagen,
ist eine neue Anforderung an das System, dass ich unser bestehendes Wassersystem etwas mehr bewusst fahre. Das heißt, wenn ich eine trockene Situation, eine nasse Situation habe und sie abschätzen kann, dass es die letzte ist, halte ich das Wasser im System und höre auf zu pumpen und zu sielen und nutze sozusagen die bestehenden Tiefs und so weiter und so fort als Wasserspeicher. Da ist ja viel Platz. Lass es langsam abtrinken. Da kann man schon mal viel, in Anführungszeichen, Ressource Wasser der Wertschöpfung zur Verfügung stellen, sei es Landwirtschaft, Viehwirtschaft und dann natürlich Industrie auch. Und dann der nächste Schritt ist, wenn man das System sauber ausgenutzt hat, müssen wir trotzdem das Thema Hochwasserschutz ja betreiben. Das heißt, das ist ja unabhängig davon, das kommt aber on top. Aber muss man sagen, wir machen das in Gödens ja auch. Weil Gödens ist ja ein Wasserschloss, was auf Eichenpfählen steht. Das heißt, das Wasser darf
gar nicht trocken.
Das darf nie trocken, dann geht's kaputt.
Mhm.
Und wir haben das Pegelmanagement von der Kraft deutlich verändert in den letzten 2-3 Jahren, dass wir den Pegel deutlich höher fahren als früher im Winter, an die maximale Grenze und halten den da, versuchen, gucken, wie das Wetter ist. Und den Punkt versuchen wir vorm Sommer zu halten. Weil wir können relativ schnell ablassen, damit falls mal ein ganz trockener Sommer kommt, was jetzt 2018 zum Beispiel war, dass wir das besser abfangen können.
Mhm.
So, das heißt, wir fangen hier auch an, früher war das nicht notwendig. Ne?
Ja.
In den 70er Jahren gab es einmal so einen Fall und dann bis 2018 nie wieder. Ne? So, und dann 2018, 2020 haben wir jeweils irgendwie nochmal gemanagt und jetzt fangen wir an, da anders zu managen.
Ja.
Das ist aber ohne Veränderung im System, ohne bauliche Änderung können wir da trotzdem einfach ein bisschen bewussterer Steuerung sehr viel rausholen.
sehr viel optimieren.
Ja, mir hat ein Landwirt gesagt, wir müssen das Wasser möglichst schnell hier weg haben, aber auf der anderen Seite in Butjading zieht das Wasser nicht weg. Und gar nicht so weit. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre Richtung Ellensaddamm, selbst in den Bereichen ist im Sommer das Wasser halt in den Gräben und die Länder sind trotzdem so trocken, dass sie die befahren und bewirtschaften können. Also so ganz ist das auch nicht, dass wir das Wasser komplett weghaben müssen. Der Wasserpegel selber ist immer noch weit unter dem Landpegel. Also von dem her trocknet die Oberfläche Land sowieso ab. Und der Grundwasserspiegel in unserer Region wird durch Regenwasser so gut wie gar nicht aufgefüllt. Das hatte mir der von OWV seinerzeit erzählt, weil unser Boden nämlich nicht wasserdurchlässig ist. Das ist das. Also durch das Wasser, was vorhanden ist, sicherlich schon. Und wenn wir diesen Sommer haben, wie vor 3 Jahren oder 2 Jahren, drei Jahren,
Ah, 2018.
acht oder 2018, da ist sicherlich der Grundwasserpegel hier in der Region auch gefallen, aber weil das Oberflächengut ausgetrocknet ist und nicht, weil es nicht zwingend was nachgekommen ist. Aber eine nicht mehr bewirtschaftete, die Fläche kann man trotzdem bewirtschaften, wenn das Wasser abläuft. Der Wasserspiegel an den Gräben wird ja nicht bis Oberkante bleiben. Der wird ja
Ja.
runter, dass das Land auch weiter bewirtschaftet oder ja, bewirtschaftet werden kann, weil anders funktioniert es ja auch nicht. Das ist,
Genau, das muss sichergestellt
ja,
werden.
genau. Das ist, ja, also dann, ich sag mal, dieser Punkt Wasser wird sicherlich von euch sehr scharf betrachtet und beobachtet und geschaut und ich sage mal, ein Leersaugen des Kanals ist nicht zulässig und nicht möglich.
Da haben wir zum Glück in Deutschland sehr, 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 sehr spitzfindige Behörden, die sehr darauf achten, dass das nicht passiert. Nein, also
Ja.
das wird natürlich nicht passieren. Das kann nicht passieren. Da achten wir auch drauf. Da sind wir auch in der Verantwortung, dass das nicht passiert. Und das heißt, und das Thema Wasser ist halt essentiell für uns, dass das ganz ruhig und sauber funktioniert. Da ist unsere Region einfach, hat einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber ganz vielen Regionen, weil wir eine per se regenstarke und deutlich, also der Anzahl an Regen wird hier in der Region mehr werden. Das sind die Prognosen. Das ist eine Riesenchance für uns.
Ja.
Das ist eine Riesenchance. Das ist jetzt sozusagen ein erster sehr starker Punkt, dass wir es nutzen einfach. Dass wir nicht nur dann Kosten haben durch Hochwasserschutz und rauspumpen, sondern dass wir den Teil des Wassers behalten und daraus Wertschöpfung schaffen.
Dann ist noch ein Punkt, den werde ich ja in Zukunft, wenn ich als Lander denn über die Dollstraße Richtung Neustadt-Gödens fahre, einen riesen, ich sag mal, Industriepark dort auf der rechten Seite betrachten. Oder das ist ja das auch, was die Menschen hier, ich sag mal, verängstigt, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben hier jetzt eine weite Landschaft mit hier oder da einer Baumreihe oder ähnliches. Und jetzt ist da in der Planung die Elektrolyse. Und dort, die Elektrolyse ist ja ein Industriebetrieb, wenn man das so sagen kann. Und der Industriebetrieb hat natürlich Fläche und Hallen und ähnliches. Und dann werde ich dort langfahren und denke, ich bin im Ruhrpott. Oder wie darf ich das in Zukunft betrachten oder sehen?
Ja, nee, ich glaube, das ist es nicht. Also im Endeffekt, um mal ein Größenverhältnis zu kriegen, ist es ungefähr die Hälfte vom PV-Park. So kriegt man ungefähr, das ist die Größe. Und wir reden über Hallen, wo die Elektrolyseure drinstehen. Das sind Kästen. Und diese Hallen sind irgendwie so zwischen 10 und 15 Metern hoch. Wir haben vorgeschlagen, dass man die grün anmalt, dass sie entsprechend jetzt keine weißen Spiegel in den Hallen sind und auch von außen oder außenrum Bäume pflanzt etc., dass ich davon ausgehe, dass das ja, das ist ein Gebiet mit Hallen und Straßen dazwischen
Ja.
vielen, und viel mehr ist das nicht.
Also kann man sich so, ich sag mal jetzt, wenn man das in dieser Region so sieht, kann man sich das vorstellen, ähnlich wie Ezel?
Ich glaube, also das sind ja die großen Konzerne wie eine RWE etc., die das bauen und planen. Ich glaube aber, dass Ezel sehr technisch aussieht, mit diesen ganzen Rohren
Ja.
etc. Und so wird das nicht.
Nicht. Das werden geschlossene Hallen sein, wo denn die Anlagen drin laufen.
Genau, also da werden nicht so viele Rohre links, rechts sein.
Aber ich meinte was anderes eigentlich, weil wenn ich jetzt an Ezel vorbeifahre, wie ich vor 10 Jahren da vorbeigefahren bin, dann habe ich an der Bundesstraße die komplette Industrieanlage gesehen. Wenn ich heute, zumindest sommertags, dort vorbeifahre, dann sehe ich dort eigentlich alles grün. durch sind zwei Einfahrten, wo das unterbrochen ist, wo ich dann wieder eine Anlage sehe. Aber ansonsten sticht dieses Ezel gar nicht mehr so ins Auge. Ne?
Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, im Prinzip ist es genau das Gleiche.
Wird auch so sein. Genau. Also dass wir vorne im Straßenbereich, im Zufahrtsbereich, dort der Sicht, die Sichtflanke wird auch eine grüne Flanke denn werden, oder?
Genau. Ja. Also wir werden, wir möchten schon, dass der gesamte grüne Elektrolysepark von Baumreihen umgehen ist. Das heißt, dass man eigentlich von außen so eine 15 Meter hohe Halle, jeder Baum ist ja größer als das. Also ja. die wird man nicht sehen. Natürlich, was bleibt, sind die Hochspannungsleitungen.
Ja, aber die laufen aktuell auch da durch.
So,
ne?
die wollte ich gerade sagen.
Und da ist ja auch diese andere Station neben der Autobahn, wo die Hochspannungsleitung in die Erde geht, dann als Erdkabel weiter.
Genau.
Und dann hinter der Wasserschöpfmühle kommt es wieder raus.
Genau.
Ich glaube, wenn wir vorher im Rat gewusst hätten, wie der Ausgang dieser Hochspannungsleitung aussieht, ich persönlich hätte die Leitung durchlaufen lassen, weil mir persönlich, wenn ich bei der Peldemühle sitze und da oder an der Wasserschöpfmühle, ich finde das schlimmer. Also die Ansicht finde ich so schlimmer, als wenn dort oben die Hochspannungsleitung durchgegangen wäre. Das ist meine persönliche Ansicht dazu. Wenn man an der Wasserschöpfmühle sitzt abends und noch, wie ich hin und wieder auch, mal so ein Gläschen Wein dort trinkt oder eine Flasche Bier und den Abend dort genießt, was ja wunderschön ist, und dann dieses aufgehende Stromnetz aus der Erde dort sieht mit diesen riesen Apparaten. Man kriegt keine schönen Bilder von der Mühle hin, ohne dieses die aufgehende Stromleitung mehr.
Ich weiß, was du meinst. Absolut, ich weiß, was du meinst. Ja, also, aber diese Stromleitungen sind leider, die kriegen wir nicht weg.
Nee.
Die werden wir nicht mehr wegbekommen, die sind essentiell. Und jetzt, der einzige Unterschied ist jetzt, wenn wir diese große Anlage bauen, wir nutzen ja den Großteil des Stroms, der da durchläuft, und haben dann davon was, außer dass wir drauf gucken.
Mhm.
Da kommen Arbeitsplätze durch diese Leitung. Muss man auch so sehen, ne?
Auch das, ja, ja.
Die Leitung wird dazu führen, dass wir hier 300, 400, 500 neue Arbeitsplätze in Sande haben, ne? Also es ist.
Ja, genau. Also nicht nur da drin in der Anlage. Es wird ja auch, ich sag mal, der ein oder andere Zuliefererbereich. Und wenn es der Bäcker und Schlachter oder sonst was ist, die Menschen, die da arbeiten, werden auch einkaufen, ne?
Ja. Also wir haben das
auch hier leben, ne?
Genau. Ja. Also wir werden da eine Bauphase haben, wo natürlich.
Ja, das kommt auch dazu, ne? Ja.
Alle Bauunternehmen aus der Region was davon haben, und zwar über Jahre, weil das ein sukzessives Aufbauen ist.
Mhm.
Ich denke mal, das bringt alleine einfach Geld in die Region. Und auf Dauer natürlich, klar, wir haben 300-400 direkte Arbeitskräfte, und dann haben wir Wartungsunternehmen, die um sich drumherum ansiedeln werden, die dazukommen. Also das wird, das wird ein großer Arbeitgeber werden.
Mhm.
Und das Ganze, weil die Stromleitung da durchläuft, weil die Gasleitung da durchläuft, weil die Wasserleitung da schon bereits ist. Also das ist sozusagen, wir nutzen die Infrastruktur, die wir eh schon haben, die nutzen wir, bauen wir aus, zapfen sie ab und machen daraus jetzt etwas, wo wir direkt was von haben. Das ist die Idee.
Wo wir was von haben, wo ihr was von habt, was hat die Gemeinde davon? Ist aber außer, dass wir dann, ja, also 300, ich sag mal jetzt 300 Arbeitsplätze, wird dann in der Feuerwehr, wird dort ja auch entstehen.
Genau, das auch.
Also zusätzlich, also eine Werksfeuerwehr wird ja in diesem Bereich entstehen. Das heißt nicht, dass unsere Wehren überflüssig werden, weil die Werksfeuerwehr jetzt für den Bereich sein. Aber da ist ja natürlich Menschen, die beschäftigt sind. Aber was hat die Kommune selber davon?
Ja, ich glaube, dass der Hauptpunkt, und so funktioniert ja auch unser System, dass wenn ein Unternehmen irgendwo angesiedelt ist und sich dort auch voransiedelt, dass es dort Gewerbesteuer zahlt. Und ich glaube, das ist ein signifikanter Betrag, der durch diese Gewerbesteuer hier direkt in der Gemeinde Sande ankommt. Das ist immer schwer, in Zahlen zu greifen, aber dafür.
Ja, in Zahlen wäre auch nur aktuell, das ist eine Schätzung oder nicht, aber ich sag mal, den Großteil dieser Gewerbesteuer wird dann hier in Sande bleiben.
Genau, also das haben wir auch, also da muss man rechtlich aufpassen, und da sind wir auch dabei, dass wir da, glaube ich, Möglichkeiten haben, wie wir das für immer sicherstellen können, dass in Verträgen das so festgehalten ist, dass die Unternehmen ihren Sitz hier vor Ort haben und damit auch die Gewerbesteuer immer. Das sind, also, dass wenn die RWE das macht, dann wird das eine Tochtergesellschaft der RWE sein.
die die Anlage hier vor Ort baut und betreibt. Und diese Tochtergesellschaft wird höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, darauf werden wir achten, wird ihren Sitz in Sande haben. Und dadurch wird sie ihre Gewerbesteuer hier vor Ort auch bezahlen. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, bei einem Elektrolysepark, der dann wahrscheinlich einen jährlichen Umsatz von über 1 Milliarde hat.
Gut, dann kann man die Menschen, die wohl rechnen können in diese Richtung, vielleicht erahnen, wie viel man denn an Gewerbesteuer einnimmt. Das ist ja ganz angenehm. Also ich sag mal, für unsere Kommune sowieso existenziell wichtig, weil wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt mehr, wenn ich den letzten Haushalt sehe und mich die Zahlen der nächsten Haushalte sehe, da stehen wir nicht besser. Also wir werden aktuell, wir müssen Einnahmen generieren und wir können keine Einnahmen generieren, wenn wir so weitermachen. Also so wie es aktuell ist, geht's ja nicht. Und wenn wir so die Möglichkeit haben und da unseren Haushalt auch mit sanieren, also nicht nur die Sanierung des Haushaltes ist ja das eine, aber auf der anderen Seite werden denn die Sander ihre Straßen, die wir aktuell auch nicht sanieren können, also nicht wollen, sondern nicht können, weil wir es finanziell gar nicht machen können. Wir müssten viel mehr in unserem Haushalt investieren, in der Infrastruktur, was wir nicht haben und nicht investieren können. Und das ist ja ist natürlich auch ein Vorteil für diese Menschen, für die Menschen in der Region. Ne?
Ja. Also ich sehe es als absolut, also ich bin Sanderbürger und meine Kinder sind Sanderbürger und ich habe großes Interesse daran, dass die Infrastruktur in Sande, von Straße, Kanalisation, alles an Leitungen, aber natürlich auch Kindergarten, Spielplätze und so weiter und so fort. Das wird etwas sein, was die Gemeinde Sande mit so einem Riesenprojekt auf vergleichbar kleiner Fläche, muss man auch sagen. Also ein Unternehmen, was normalerweise einen solchen Umsatz macht, ist ein VW-Werk. Dagegen ist das klein. Ne? Wenn man sich in Emden das VW-Berg anguckt, das sind ganz andere Flächen, aber ungefähr wahrscheinlich ähnliche Gewerbesteuer. Mhm. So, schätze ich mal.
So. Ja, momentan auch nicht, ne?
Ja, momentan auch nicht.
Ne? Ja, sind auch.
Ja. Momentan auch nicht. Aber wenn man sich das so glaube ich, kann man das ganz gut vergleichen. Und dann, glaube ich, geht's uns in Sande gut.
Ja. Ja. Das dazu, denke ich. Oder hast du zu dem Thema gerade noch was du uns noch mitgeben wolltest?
Nein, ich bin guter Dinge. Was ich vielleicht mitgeben kann, ist, wenn Zuhörer Fragen haben, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail. Kommen Sie auf uns zu. Wir setzen uns gerne zusammen und beantworten diese Fragen, weil es ein hochkomplexes, super spannendes Thema für uns als Region sind. Wir werden auch demnächst Bürgerveranstaltungen machen im Rahmen der ganzen Planungsvorhaben. Da können Sie auch auf uns zukommen. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir werden eine Website machen, wo man auch Fragen aufsetzen kann. Im Rathaus steht auch das erste kleine Elektrolyse-Modell. Wer da vorbeigucken will, kann sich das gerne anschauen. Also rufen Sie an, schreiben Sie uns eine E-Mail.
Ich dir denn die E-Mail schreiben? Ich kenne deine Adresse gar nicht.
Ja.
Riesenelektra?
Genau, team@riesenelektra.
Ja. Wir werden das in den
Show Notes.
Genau, in den Show Notes werden wir die Adresse reinsetzen.
Genau, sonst www.friesen-elektra.de. Da ist auch unsere E-Mail-Adresse, da ist Telefonnummer. Also bitte rufen Sie an, stellen Sie Fragen. Also ich freue mich drüber darüber zu sprechen, weil ich bin sehr überzeugt und brenne dafür.
Ja, schön. Schön, dass ich hier sein konnte.
Vielen Dank, dass wir zum zweiten Mal sprechen. Und ich freue mich auf vielleicht ein drittes Mal.
Ja, und schönen Dank auch für deine Offenheit und für deinen, was ich so mitnehmen kann. Wenn ich so sehe, ich war ja auch schon 2-3 Mal im Photovoltaikpark und habe da immer gute Infos bekommen, immer offen mit dir oder deinem Team sprechen können. War immer sehr angenehm, sehr positiv. Und ich komme gerne wieder.
Cool, freut mich. Klasse.
Dann wünsche ich euch viel Spaß. Meldet euch. Ihr könnt auch über uns was schreiben, damit ihr, wenn ihr Fragen habt, wir geben die auch gerne weiter sonst. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal bei Ratzgeflüster. Tschüss.
Tschüss.